die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Mensch, Dr. Stefan, Mr. Ralf, hier klingelt dauernd das Telefon und immer will irgendjemand noch einen Buchtipp jetzt kurz vor Weihnachten. Ich weiß gar nicht, wohin.
Ja, ich schieb das schon immer da dazwischen, immer mal zwischendrin, ein Rezept oder so weiter. Ich glaube, wir müssen das mal irgendwie ein bisschen bündeln, oder?
Ja, so ein paar habe ich ja noch parat. Die hatte ich in diesem Jahr noch nicht alle so dabei gehabt.
Aber Überraschungen, oder?
Ja. Noch was ganz
aber
Nettes.
Wir könnten doch die, unsere Kollegin in Braunschweig.
Wie im letzten Jahr.
Die Birgit Schollmeier, ja. Die ist Literaturexpertin, ja. Die ist Referentin, die hat den ganzen Überblick. Die könnten wir doch zur Hilfe nehmen. War doch schon zweimal. Aller guten Dinge sind drei.
Mindestens,
genau. Also kommt Birgit Schollmeier, oder? Die rufen wir an.
Kai, ruf an.
Na, dann gehe ich gleich mal hier ins Telefon.
Hallo?
Hallo Birgit, hier ist der Stefan und der
Ralf. Hallo.
Genau, von der Kinderbuchpraxis.
Hallo, ihr Lieben.
Es ist ja wieder kurz vor Weihnachten und da muss eigentlich, es ist schon Tradition, sagt man, die Birgit kommen. Die Birgit mit guten Tipps, weil das dritte Mal, glaube ich, wenn wir jetzt zählen, oder? Ja, das dritte Jahr.
Das dritte Mal besuche ich euch.
Das dritte Jahr, genau.
Und was braucht man vor Weihnachten unbedingt? Nämlich gute Buchtipps.
Genau, absolut. Noch ganz schnell, last minute, weil wir werden wieder angefragt und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir doch eine Folge, wo die Birgit wieder dabei ist und dann haben wir, glaube ich, eine ganz bunte Mischung.
Ich freue mich, dass ich bei euch bin.
Wunderbar. Das ist wunderbar. Dann gehen wir direkt in Medias Res und Ralf, fang du doch mal an.
Genau, bevor Birgit alles falsch macht, habe ich ein Bilderbuch, ein Bildercomicbuch.
Birgit macht nie was falsch.
Nein, ein Comicbilderbuch und zwar von Marvel, den man ja als Comiczeichner, als Autor schon sehr, sehr gut kennt. Und von ihm gibt es auch Bücher für kleinere. Und der Titel heißt, Papa macht alles falsch. Und es ist, wenn man so will, neudeutsch gesagt, ein Silent Book, ein Buch ohne Text, nur mit ganzformatigen Bildern. Und der Titel sagt schon, es ist, wenn man so will, ein Gegenteil-Bilderbuch, nämlich Vater und Kind. Wahrscheinlich, ist aber auch egal, was das für ein Kind ist.
Kind finde ich genau gut.
Ja, ja. Sein Kind. Mhm. Und es wird ein Tag im Leben dieser beiden gezeigt und im Grunde es ist genau das Gegenteil dessen, was man so erwarten würde, nämlich Kind muss sich um alles kümmern, weil Vater ist zu langsam beim Anziehen und kommt mit den Schnürsenkeln nicht klar. Vater läuft bei Rot über die Ampel und das Kind muss ihn zurückhalten. Vater auf dem Spielplatz hat sich wehgetan, sitzt wimmernd im Sand und wird mit einem Pflaster versorgt und all diese Dinge. Und ja, aber das passt doch unglaublich gut zu Weihnachten. Da sind Väter doch auch immer verpflichtet, den Baum aufzustellen und dann ist er schief und dann passt er nicht in den Christbaumständer und sowas. Und
das war früher ein Scheidungsgrund. Ich habe immer gedacht, ich lasse mich scheiden Weihnachten.
Ja. Kannst du nicht einmal im Jahr dir Mühe geben? Einmal? Ja, es wird doch nicht so schwer sein, einen Baum gerade aufzustellen.
Ist wohl doch. Ja, genau.
Ja. Mit diesem Bilderbuch, da glaube ich, gibt man Kindern einfach einen Riesenspaß in die Hand, weil sie dann genau mal sehen können, diese ganzen Situationen, in denen ich vielleicht auch mal stecke, die sind andersrum, wenn der Vater im Bällebad versinkt, natürlich unglaublich witzig und unglaublich lustig und die sind auch sehr bunt, sehr grell,
verkehrte Welt.
Genau, gezeichnet.
Ja, wie sind denn die Zeichnungen? Genau, wie ist es? Ist es Comic-Stil, kann man schon sagen, also sein Marvels,
oder? Ein bisschen, aber es ist schon sehr gemäßigt, sagen wir mal.
Aber es sind sehr expressive Zeichnungen, genau. Der Vater sozusagen, wenn er deformiert ja teilweise dann.
Ja, genau. Das ist alles schön groß und viel Action auf den Bildern, viel zu entdecken, viel drumrum.
Ab welche Altersgruppe würdest du es empfehlen?
Ja, so ab 3, 4.
Ab 3, 4.
Das ist doch, was ich daran gut finde. Der Titel ist ja Papa macht alles falsch. Also ich mag die Bilder übrigens unglaublich und ich finde es nicht so sehr Comic. Es geht. Geht. Stefan, geht. Und
das ist kein Nachteil. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich finde Comics so super. Also auch die Zeichnungen super. Also das wäre schlimm, wenn man sagt, ach so, im Comic-Stil, wenn das pejorativ gemeint wäre. Überhaupt nicht. Nee, begeistert bin ich.
Sehr gut, ich auch. Und das am tollsten finde ich, wenn du das den Buchrücken dann anschaust, da kommt nämlich die Mama ins Spiel. Und die fragt, und wie war's? Und das Kind wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt, frag nicht.
Frag nicht. Ja, das ist, siehst du, da kommt die Frau wieder, der frag nicht. Ja, macht es. Also es ist wie im richtigen Leben.
Ja. Wie im richtigen Leben, nur seitenverkehrt. Und das ist einfach klasse. Das mögen Kinder ja unheimlich gerne, wenn der Erwachsene nicht immer der ist, der alles kann.
Ja? Bleiben wir mal in der Altersgruppe. Birgit, was würdest du empfehlen, wenn wir auch noch im Bilderbuch sind?
Ich habe hier eins, da sagt man ab 5, aber kannst auch mit jüngeren Kindern machen, kannst auch mit 4-Jährigen machen, kannst mit 6-Jährigen machen und die anderen können es selber lesen. Ich finde, Bilderbücher sind ja eigentlich relativ alterslos, außer sie sind klein und pappemäßig, ne?
Ja. Aber es gibt Ernst welche, die auch wirklich, die kannst du erst überhaupt ab 10 überhaupt erfassen, ne? Musst du auch sagen.
Ja, das ist auch so. Das
aber
stimmt,
du hast jetzt eins ab 5.
Ich habe eins ab 5 und sagt der Verlag, Peter Hammer Verlag, Ernst Karl Eva Muggenthaler, ein Buch, das es schon mal gegeben hat, schon lange her, 2008 zum ersten Mal erschienen, auch in einem anderen Verlag. Und jetzt hat es Peter Hammer wieder aufgelegt und ich finde so toll, ich sage immer, wenn ich mit Kindern Bücher anschaue, wir Erwachsenen lernen aus jedem Bilderbuch. Und Papa, ich will einen Hund, sind wunderbare Zeichnungsverse übrigens von Ernst Karl und die Bilder sind von Eva Muggenthaler. Und Eva Muggenthaler malt, wie soll ich sagen, mal schwarz-weiß, mal ganz leichte Farbgebung, grob, mal Collagen, mal mit Bleistift gezeichnet. Also jede Seite sieht anders aus. Und du steigst ein in diese Geschichte, Papa, ich will einen Hund. Du kriegst einen Zierfisch und Ruhe ist am Biertisch. Ich will aber einen... Weißt du überhaupt, wie viele Hunderassen es gibt? Wusstet ihr es? Oder wisst ihr es?
Bestimmt 50 oder 100. Oder.
Ja, tipp mal mehr. 310 gibt es. Oha. Na, dann such dir mal einen aus und dann geht es los. Alle Hunde werden vorgestellt. Rottweiler.
Wie alle 300?
Na, pass auf, 310. Das wäre, weißt du, ja, 310. Ich habe es gezählt und das ist natürlich eine schöne Sache. Das können Kinder ja genauso machen oder die Betrachterin mit dem Kind. Ich habe mal die Hunderassen gezählt, die er hier aufführt. Es sind 40, eigentlich nur 39, weil den Seehund muss man, glaube ich, wieder abziehen.
Ja, der.
Der Badewanne bei uns zu Hause, oder? So ein kleines Seehund.
Nee, warum nicht? Kannst du machen. Nein, nein. Also es sind 310. Es sind 40, 39, ne? Das heißt, ich mich nicht verzählt habe. Also an alle, die jetzt zuhören, schnell das Buch holen und schnell durchzählen.
Papa, ich will einen Hund. Also du bist quasi auf der Papaspur von Ralf.
Ja, ein bisschen, ne?
Ja, klar. Wenn der Vater sich dann erstmal von seinen ganzen chaotischen Tagen ausgeruht hat, dann kann man ihn ja mit einer neuen Aufgabe konfrontieren. Und das ist dann der Satz, passt ja auch zu Weihnachten. Papa, ich will einen Hund.
Oh ja,
genau, das ist ein schöner Wunsch. Ne? Ist ja auch zu Weihnachten sitzen ja öfter dann auch mal irgendwelche Haustiere unterm Weihnachtsbaum, die dann leider doch im Januar oder Februar wieder in den Tierheim landen.
Wird er erfüllt in dem Buch oder nicht?
Nee, pass auf, es geht ja weiter. Dann möchte man doch lieber einen Zierfisch. Aha. Weißt du überhaupt, wie viele Zierfischarten es gibt? Wusstet ihr das? Nee. Was schätzt ihr, mehr oder weniger als beim Hund?
Ich hätte jetzt mal getippt, wesentlich mehr.
Hey, du bist gut.
So ein Fisch. Also sagen wir mal 900.
Du bist gut. 510. Ehrlich gesagt, ich habe das jetzt nicht. Man kann das jetzt auch nochmal nachrecherchieren. Also mit diesem Buch kannst du eine Menge anfangen, kannst dich lange mit beschäftigen. Oha, na dann such dir mal einen aus und jetzt werden die aufgezählt. Die habe ich nicht gelesen, nicht gezählt, da sind so viele auf einer Seite. Also das müsst ihr selber machen. Ne?
Wie sind denn die Zeichnungen von der Eva Muggen?
Die sind super bunt hier in diesem Falle bei den Fischen. Bei den Fischen bunter als bei den Hunden. Hier hast du manchmal sogar ziemlich realistische Abbildungen. Das sind dann Collagen. Da hast du dann mal einen echten Fisch, der ein bisschen bunt verfärbt ist. Und die Hunde, die sehen schon, ja, das ist so ein bisschen kollagiert, das ist ein bisschen Zeichnung, mal ein heller Hintergrund, mal ein dunkler Hintergrund, mal hast du nur Hunde so, weißt du, schwarz-weiß gemalt, nur die Umrandung. Ne? Und die sind nicht ausgefüllt mit Farbe. Okay. Und so ist jede Seite anders, jede Seite spannend. Und es ist wirklich toll. Der Wachhund ist übrigens auch gut. Das sieht so ein bisschen schaurig aus. Der liegt im Bett und hat die Krallen über Frauchen, weil der Einbrecher da kommt.
Mhm. Also super. Überwachen. Okay.
Genau. Also, und das ist alles in Versmaß, ne?
Und humorig und macht
absolut
Spaß.
Aber pass
und
auf,
man lernt
ist
noch was.
Noch nicht zu Ende.
Ah.
Wie gesagt, die Fische habe ich nicht gezählt. Das müsst ihr selber machen. So, und dann, was hast du denn? Ich mag nicht mehr, Papa. Ah, und nun vielleicht einen Hamster? Wisst ihr, wie viele Hamsterarten es gibt?
Da wäre ich jetzt deutlich unter der Zahl der Hunde geblieben. Ich vermute mal, das ist bestimmt eine Fangfrage. Aber
50.
Ja. 50? Soll ich dir sagen? Zwei. Es gibt nur den Feld- und den Goldhamster.
Ach, okay.
Ja.
Das ist eine Fangfrage.
Na, dann such dir einen aus und damit ist das zu Ende, das Buch. Ein kleines Giveaway bei diesem Buch ist noch, du hast ein Daumenkino von einem Hund, der von einem Fisch verschluckt wird und dann wieder ausgespuckt wird. Macht Spaß, unten mit dem Daumen die Seiten umzublättern und zu sehen, wie der Hund anfängt zu rennen und gefressen wird. Und dann gibt's noch ein kleines Bild von der Tochter von den beiden, Eva Mungenthaler und Ernst Karl. Die Mitzi hat nämlich auch noch einen Hund gemalt mit einer Blume und einer Hundehalterin oder Hundehalter. Also rundum ein tolles Buch, macht Spaß.
Auch ein Spaß macht Buch.
Genau.
Ja. Und es soll doch Weihnachten auch sein, oder?
Das ist. Also dann komme ich mit was ganz Ernstem mal. Und zwar bei Weißbooks, wo man gar nicht denkt, dass die auch Bilderbücher machen. Sie haben jetzt eins gemacht von Nicola Davis, Der Tag, an dem der Krieg kam. Und die Rebecca Kopp hat es illustriert. Und es ist aus der Sicht eines kleinen Mädchens, das plötzlich eben merkt, irgendwas ist anders. Also sie ist in der Schule und dann hat sie an diesem Morgen lernte ich etwas über Vulkane. Ich sang ein Bild über Kaulquappen, die zu Fröschen werden. Ich malte ein Bild von einem Vogel. Dann kurz nach dem Mittagessen kam der Krieg. Und man sieht also Bleistiftzeichnungen dann, wie alles durcheinander fliegt, der Himmel sich verdüstert, lauter Punkte, Schrapnellpunkte sozusagen, die sind in der Luft, es wird düster und der Krieg rollt also über den Spielplatz und so weiter. Und sie muss sich auf den Weg machen. Das Zuhause ist weg. Sie läuft, läuft über Felder, Straßen, Berge, durch Kälte, durch Regen, durch Matsch und so weiter. Kommt dann in einem Flüchtlingslager an, guckt dann unterwegs. Das sind aber ganz wenige Worte nur. Es sind dann auch Bilder, die dann wieder freundlicher werden. Aber man sieht die Verlorenheit dieses Mädchens, was eben allein steht und guckt. Und dann merkt sie, da ist ein Klassenraum und es klopft eben an. Und dann sagt das Mädchen, ich stieß die Tür auf und alle schauten mich an, aber die Lehrerin lächelte nicht. Sie sagte, es gibt keinen Platz für dich, siehst du, da ist kein Stuhl, auf den du dich setzen kannst, du musst wieder gehen. Und dann sagt das Mädchen reflektierend, und da verstand ich, dass der Krieg auch hier angekommen war. Und es ist dann sehr verzweifelt und so, und dann kommt aber plötzlich ein Junge und sagt, ich habe dir hier das mitgebracht, damit du in die Schule kommen kannst, und dann hat er einen Stuhl in der Hand. Und dann ist das Mädchen wieder total froh und sagt, ein Stuhl, auf dem ich sitzen und etwas über Vulkane lernen, singen und Vögel malen konnte. Und dann sagt der Junge, meine Freunde haben ihre Stühle auch mitgebracht, damit alle Kinder in die Schule kommen können. Und mit diesem Akt der Kinder drängen sie mit jedem Schritt sozusagen den Krieg in uns zurück. Und es ist ein einfaches Buch, ein schlichtes Buch, was aber so richtig aus der Kinderperspektive gezeichnet ist und dadurch sehr, sehr eindrücklich macht und ein sehr hoffnungsfrohes Buch, was, glaube ich, gerade in diesem Jahr zu Weihnachten besonders wichtig ist.
Also ich finde, das ist ein unglaublich berührendes Buch, eben gerade auch, weil es so wenig Text hat.
Mhm.
Du verstehst ja diese Situation als Erwachsener sofort und Kinder können das eben auch erahnen oder im Gespräch mitbekommen, dass man die Situation verlassen muss, in der man ist, also seine Komfortzone, sage ich jetzt mal, da musst du raus und dann musst du weiter wandern, dann bist du unterwegs und dann kommst du da wieder an, wo du die Dinge wieder tun kannst, die du verlassen hast. Das würde ja bedeuten, so ein bisschen der Kreis schließt sich, also das positive Ende, ne? Ich finde wieder eine Bleibe, obwohl mir das zunächst verweigert wird. Das ist großartig gemacht.
Ja, und ich finde bei diesen Weihnachten eigentlich genau richtig. Und vielleicht ist das auch schon, wäre eine Überleitung zu Andrei Kurkov, der ja in der Ukraine eben auch sich sehr engagiert und der auch eben eine Geschichte geschrieben hat, warum der Igel reich beschenkt wird. Bei Diogenes erschienen, die Tanja Gorkuschina hat das illustriert. Es hat eigentlich so ein DIN A4-Format, ein Bilderbuchformat, aber mit viel Text, sodass ich sagen würde, man kann es nicht nur vorlesen, sondern so ab 8 oder 9, je nachdem, kann man es auch gut selbst lesen. Die Schrift ist so gesetzt, dass das klappen kann. Und da geht es darum, dass eigentlich ein Igel, der wird überrascht, also er kommt in seinen Baumstumpf und stellt fest, huch, da sind ja drei kleine Säckchen mit Äpfelchen. Und dann denkt er, wer kann das sein? Das kann doch nur die graue Maus sein. Und dann denkt er, oh, da muss er ja auch was schenken, kommt mit einigen Weizenhalmen zu ihr, aber sie ist nicht da. Naja, also er legt sie in die Wohnung. Dann wiederholt sich das Ganze, er kommt zurück, sind wieder ein paar Säckchen, also es werden immer mehr Säckchen und er sagt, muss er noch ein paar Weizenhalme eben dahin schaffen. Und dasselbe Spiel, es wiederholt sich und dann denkt, Mensch, dass das so anstrengend sein kann, sagt, es geht doch nicht so weiter, ein Geschenk soll klein sein und Freude bringen. Und es macht ihm gar keinen Spaß mehr, dann wieder den Weizen zu pflücken. Und diesmal ist die Maus aber zu Haus und die Maus sagt, schau, jemand hat mir einen Wintervorrat an Weizen gebracht. Aber warum so viel? Ich bin doch so klein. Und der Igel sagt dann, ich dachte, ich muss genauso großzügig sein wie du. Du hast mir auch alles Mögliche geschenkt. Und dann ist die graue Maus ganz verwirrt und sagt, nee, aber ich nicht, aber ja, wer war es dann? Und dann wissen sie es nicht. Und also kommt er heim und dann stellt sich das Rätsels Lösung, da sind wieder Säckchen, auch mit Nüsse. Das Eichhörnchen ist es, das hat gar nicht geahnt, dass in dem Baumstumpf sozusagen der Igel ist, weil jedes Mal er ja nicht da ist. Und der wollte einen Winter, also als Wintervorratslager sozusagen. Und naja, dann kommt die Maus wieder und hat auch ein Geschenk mit Äpfeln und dann merken sie, schenken kann wahnsinnig anstrengend sein, weil immer noch einen draufsetzen und immer noch einen draufsetzen und dieses Gegenrechnen. So, und dann sagt der Igel eben zu dem Eichhörnchen, kann aber auch, du kannst die Vorräte bei mir lassen, aber jetzt echt nicht mehr, weil ich muss ja auch noch wo schlafen. Und dann ist das Eichhorn ist sozusagen auch ganz glücklich darüber und sagt, da muss ich dir aber jetzt auch was schenken. Und dann, nein, nichts, gar nicht. Du siehst doch, wie wenig Platz hier ist, sagt dann der Igel. Und dann überlegt das Eichhorn und sagt, komm einfach mal mit hoch auf meinen Baum. Und dann sagt er, ich kann ja nicht springen und ich kann auch nicht fliegen. Nee, kann er auch nicht. So am Seil wird er dann hochgezogen und sieht von dem Eichhörnchen praktisch Kugel oben das erste Mal seine ganze Welt von oben, was ganz toll ist. Und dann schenkt er ihm später noch Buntstifte und einen Skizzenblock und so weiter. Also das sind dann so Sachen, wo klar wird, was kann schenken ausmachen, wie schön kann Schenken sein, auch mit wenigen und mit Bedacht und nicht so dieses Gegen, immer eins aufrechnen und das ist sozusagen, also gegenseitige Unterstützung, Dankbarkeit, das wird ja so schön reflektiert, dass ich denke, dass das ein wunderbares Buch eben jetzt zu Weihnachten ist.
Also dringend schon vor Weihnachten, damit man, merkt, naja, auch ideelle Geschenke können viel bewirken und es muss nicht immer ein materielles sein und es ist nicht immer dieses noch eins drauf, noch eins mehr, noch mal was dazu und von daher kann das vielleicht gerade auch bei Kindern durchaus anregen zu sagen, lass uns doch mal wieder was basteln.
Und die Illustratorin, die auch in Kiew geboren ist, die hat das mit Pastell und Pastellkreiden auch so farbenfroh gemacht, dass das Ganze auch so ein Vergnügen ist zu betrachten, weil man entdeckt unwahrscheinlich viel, was ja wunderbar ist bei solchen Bilderbüchern. Damit genug dazu, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zu den Kinderbüchern, oder?
Na, das sage ich dir, aber was ich nur sagen wollte, Ralf, ich hätte es nicht besser sagen können. Gut, ne? Super.
Dann kommen wir aber jetzt weiter zu den Kinderbüchern.
Jetzt kommen wir zu den Kinderbüchern. Ich glaube, Birgit, du hast bestimmt irgendein Kinderbuch, wo du sagst, das empfiehlst du.
Das muss unter den Baum.
Muss unter den Baum. Nein, was ich wahnsinnig gern gelesen habe, sind die bunten Schnurrbarttage. Bunte Schnurrbarttage. Mhm. Shelley Brown und Chad Morris sind übrigens auch ein Ehepaar. Ähnlich wie bei Karl und Muggenthaler, das kann man gleich nochmal dazu sagen. Und die schreiben hier eine Geschichte über Maddie, die 10 Jahre alt ist. Also würde ich es auch für Kinder ab 10, denke ich, so empfehlen. Man kann es auch lesen, wenn man älter ist. Und ihr wisst, wir lesen es ja auch als Erwachsene gerne. Egal. Und
das ist eine wahre Geschichte, ne?
Das ist eine wahre Geschichte, basiert auf einer wahren Geschichte in dieser Familie, nämlich mit ihrer Tochter. Und diese Maddie, die wir hier kennenlernen, die sammelt Schnurrbärte zum Aufkleben. Das findet sie einfach witzig, weil sie damit andere Leute zum Lachen bringen kann. Und das macht ihr ganz viel Spaß. Die Familie ist auch, wenn du das liest, die Familie ist auch so, die haben ganz viel Spaß miteinander. Und das wird so wunderbar erzählt. Das macht einfach ganz viel Freude, das zu lesen, dass man so eine Familie mitbekommt. Und die hat ein Problem, die Maddie. Die hat nämlich in der Schule eine, die gibt's ja in jeder Klasse, in jeder Schule, so eine Königin in der Klasse, die bestimmt, wer mit ihr durch den Pausenhof flanieren darf. Also noch doofer geht's ja gar nicht, ne? Und Maddie wünscht sich ab und zu, dass sie auch gefragt wird, aber nee, sie wird nicht gefragt, weil ihre Hand verkrampft manchmal so komisch und sie weiß gar nicht, was das ist. Und die Cassie sagt, also weißt du, sorg erstmal dafür, dass deine Hand da in Ordnung kommt. Also also du kannst nicht mitgehen, ne? Und außerdem,
Peinlichkeitsfaktor. Mhm.
Ja, und sie weiß nicht, was das ist, aber sie weiß, da hängt was dran. Sie möchte es aber Maddie möchte ihren Eltern das aber noch gar nicht erzählen, weil in dem Moment, wo sie ihren Eltern erzählt, dass ihre Hand sich verkrampft und dass ihr Arm runterhängt und sie den nicht mehr richtig bewegen kann, dann wird es für sie ein Fakt, dann wird es für sie zur Wahrheit. Und so kann sie immer noch so tun, als würde man es von alleine wieder wegbekommen. Mhm. Als dann aber auch noch ihr Bein anfängt, ihr linkes, geht's gar nicht mehr und sie muss es ihren Eltern sagen. Und die gehen natürlich sofort mit ihr ins Krankenhaus und es wird festgestellt, dass sie einen Gehirntumor hat. Es wird dann wunderbar erzählt, wie sie versorgt wird, wie sie operiert wird, übrigens wird erzählt. Und das geht ja alles heute auch so ein bisschen invasiv. Du brauchst nicht unbedingt immer den Kopf aufzuschneiden. Und das wird eben auch so erzählt. Und das fand ich sehr gut und sehr interessant und gut gemacht.
Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte. Eigentlich geht es ja da auch um Theaterspielen und sowas.
Genau, dazu komme ich jetzt. Was sie natürlich verpasst, wenn sie im Krankenhaus ist, und sie muss ja nicht nur 1-2 Tage im Krankenhaus bleiben, ist ja danach auch noch eine Weile zu Hause. Sie hatten sich eingetragen, sie wollten überhaupt Stücke von Shakespeare spielen, kleine Szenen. Und ihre Gruppe war dran mit Romeo und Julia. Diese Cassie hat allerdings im Vorfeld gesagt, sie spielt die Julia und alle anderen, die sich eintragen, was sie spielen wollen, dürfen nicht Julia eintragen. Mhm. Und jetzt hat sie diesen Zettel vorher ja in der Hand gehabt, bevor sie ins Krankenhaus kam, die Maddie, und hat gedacht, ich will aber die Julia, ich schreibe das jetzt einfach und kreuz die Julia an. Und das Fatale ist für Cassie, Maddie kriegt die Julia-Rolle.
Weil sie einfach gut ist. Sie kann auch gut schauspielen, muss man sagen.
Genau. Naja, mit ihren Schnurrbärten, die sie anklebt und ihrer ganzen Art und Weise. Und sie praktizieren das ja auch ein Stück weit zu Hause, dass sie eben auch viel so schauspielerisch miteinander umgehen. Auf eine fröhliche Art und Weise. Und gut, jetzt ist sie im Krankenhaus und wird das natürlich nicht spielen können. Und die Cassie, die setzt dem Ganzen noch eins drauf, weil sie plötzlich ja nicht mehr die ist, die in der Klasse so das Sagen hat oder die Aufmerksamkeit hat, die komplette. Sie schickt dann rund durch die Mail im Smartphone, dass das doch alles nur gefaked ist, dass das gar nicht
die
stimmt.
Die Krankheit von Maddie.
Dass Maddie das nur macht, weil sie Aufmerksamkeit haben will.
Fies.
Das ist natürlich ganz schön unverschämt, ne? Ja, das ist richtig gemein. Ich meine, es stellt sich heraus, dass der Tumor nicht böse ist. Trotzdem muss sie nochmal nachoperiert werden. Also das ist ja alles nicht so ganz ohne und ist ein Riesenschrecken für Eltern und Kinder, wenn so etwas in deiner Umgebung passiert, mit deinem Kind passiert. Und auch für Maddie nicht schön. Die Maddie ist aber so klasse, die ist auch so, dass sie so eine große Empathie hat für alle, dass sie sich überlegt, der Cassie muss es nicht gut gehen, sonst würde die sowas nicht machen. Und sie kriegt eine Szene mit, wie die Mutter so ganz von oben herab und so. Weißt du, die haben viel Geld, aber wenig Liebe. Ich sag's jetzt mal so. Ist zwar ein Klischee, was da auch bedient wird, aber so klischeehaft ist es vielleicht gar nicht. Und da weiß sie, die Cassie hat das gar nicht leicht zu Hause. Die muss ein paar Dinge da machen, wo die Eltern sie zu zwingen, weil die das möchten. Und sie möchte das gar nicht. Und insofern kriegt sie ein bisschen mehr Zugang zu der Cassie. Und und man wird sich ein bisschen besser verstehen. Was ich auch ganz toll finde, die Lehrerin ist die so klasse, die gibt ihr eine Chance mit dem Damian, mit dem sie spielt, nochmal nachzuspielen, nur die Szene von Romeo und Julia. Und dann kann sie die Julia spielen. Sie werden sich beide, Damian und sie, werden sich beide Schnurrbärte ankleben. Und das Ende wird so sein, dass alle leben und da stirbt keiner. Und das Publikum tost und findet das ganz toll. Es ist wirklich schön gemacht und macht viel Spaß, das zu lesen. Und wie gesagt,
es ist insgesamt ein fröhliches Buch eigentlich.
Absolut.
Trotz der dramatischen Hin- und Her-Entwicklung.
Genau, ja. Mhm. Na, die hat einfach so viel Fantasie und so viel Mut und ist so fest entschlossen, dieses Leben und alles ja mit Unwill, wie so ein Leben ja auch manchmal befrachtet ist, dass sie das einfach packen kann. Und das ist schon toll, wenn du so viel Selbstbewusstsein von zu Hause auch mitbekommst und so gewertschätzt wirst. Ne? Das ist schon klasse.
Ja, und wie sie merkt, dass der Junge, der da den Romeo spielen soll, dass die da auch einen Draht aufbauen zueinander, das fand ich
genau.
auch das
fand
Schöne.
Ich auch
dass
schön.
Eigentlich klar ist, er mag sie, aber sie kann das erst gar nicht glauben, weil was soll an ihr liebenswert sein?
Ja, ja, genau. Naja, nicht so das, was soll an ihr liebenswert sein, aber der hatte auch ein kleines Auge auf Cassie geworfen. Und da hat sie gedacht, da hat sie sowieso keine Chance. Und sie hat alle Chancen dieser Welt.
Ja, ja, aber das stellt sich raus, auf Cathy hat er gar keins. Das,
nein, das hat sie gedacht.
Genau, genau.
Also, ja, also schön. Ein richtiges Wohlfühlbuch mit Tiefe und trotzdem unterhaltend und was fürs Herz. Das passt ja irgendwie auch gut zu Weihnachten.
Absolut.
Und zum,
also, sagen wir noch
und dann
mal
musst du dir vorstellen,
Titel?
Wir würden uns, das heißt Bunte Schnurrbart-Tage bei Wow Books erschienen.
Genau.
Wow Books, Shelley Brown und Chad Morris.
Die Nele Böffcher macht immer sehr schönes Programm.
Finde ich auch. Und das ist, wie gesagt, macht ganz viel Freude zu lesen. Und du legst es weg und bist ja glücklich.
Ab wie vielen Jahren?
Ab 10.
Ab 10. Dann gehen wir noch eine
also
Stufe höher, oder?
Also die Protagonistin ist 10. Jetzt gehen wir eine Stufe höher, ja. Mhm.
Was halten wir denn da noch?
Da habe ich eine Autorin, die ich sehr gerne habe. Das ist die Stefanie Höfler. Mit den Feuerwanzen Lügen nicht bei Belz und Gellberg erschienen. Mhm. Und das ist ein Buch, erst denkst du, naja, Feuerwanzen lügen nicht. Aber Stefanie Höfler ist eigentlich schon für mich so gesetzt, dass wenn ich anfange zu lesen, dass es einfach toll ist und ich weiterlesen muss. Die hat gute Thematiken. Ne? Die hatte ja diesen Tanz der Feuerqualle mit dem Mobbing-Thema. Mhm. Und diese Feuerwanzen lügen nicht, greift sie ein Thema auf, was wir so, glaube ich, in Kinderbüchern noch nicht unbedingt haben. Oder in Kinderbüchern. Nämlich Armut in Deutschland. Es geht hier um Nitz und Micha, oder Mischa wird er genannt.
Mischa, ne?
Und der Nitz ist so ein, wie soll ich sagen, so ein ganz hibbeliger Junge und der kann Sprüche machen. Die erscheinen dann übrigens auch als Überschriften und auch im Text. Manchmal reimt es sich, weil Nitz, wenn er spricht, einfach anfängt zu reimen und Sprüche klopft. Das macht er aber richtig gut und das macht richtig viel Spaß. Und dann gibt's aber den sehr, sehr, sehr talentierten und hyperkorrekten Mischa. Dem er alles glaubt, was der ihm erzählt, weil der so unglaublich schlau wirkt. Der weiß alles über Tiere, sagt, dass seine Mutter Biologin ist und im Urwald forscht und er eben deswegen dieses große Wissen über Tiere hat. Und das hat er tatsächlich. Er hat so eine überdimensionierte Lederjacke an, ziemlich abgeschrabbelt, ziemlich alt, mit so einem Adler hinten drauf. Aber auch das findet Nitz, das ist unglaublich, weil das kein Mensch trägt, außer Mischa. Und er hat Mischa eigentlich zu seinem Idol und Freund gemacht, aber so schon ein bisschen überhöht.
Also sie sind schon Freunde auch beide. Das
sie sind absolut
sagen.
Freunde, ja, ja.
Aber er war noch nie bei ihm zu Hause,
sieht,
oder?
Nee, der war noch nie bei ihm zu Hause und er sieht ihn eben, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen überhöht ist schon diese Bewunderung für ihn, ne? So, und er weiß, er war da noch nie zu Hause. Der Mischa kommt übrigens schon nach Hause zu ihnen und ist auch mit ihnen manchmal, ne? Mhm. Aber er war noch nie zu Hause bei Mischa. Und eines Tages ist es so, dass er mitgeht, weil der Vater von Mischa nicht nach Hause gekommen ist. Und er nimmt den Nitz mit. Und da will ich mal ein kleines Stück lesen, wenn ich darf. Und zwar, und dann standen wir vor dem Haus. Die Fassade hatte das fade Grau von leeren Klopapierrollen. Von einem Balkon baumelten ein paar verschrumpelte Schlingpflanzen wie uraltes Rapunzelhaar. Ein ganz gewöhnliches Mietshaus eben. Ich sah mich unwillkürlich nach der riesigen Ratte um, während Mischa eine kleine Ewigkeit lang verrückt, verlangsamt nach dem Haustürschlüssel kramte. Später habe ich mir überlegt, ob Mischa in dieser 10-Zeitlupenminute daran gedacht hat, mich doch wieder auszuladen, um sein Geheimnis weiterzuwahren. Natürlich war ihm klar, dass alles anders werden würde, wenn er mich jetzt mitnahm. Als er fragt ihn dann später und hat er gesagt, ja, das war tatsächlich so, dass er noch einen Augenblick überlegt hat. Denn der Nitz kommt in diese Wohnung und in dieser Wohnung steht gar nichts außer 3 Matratzen in 2 Zimmern und gar keine Möbel. Es gibt noch einen Fernseher und das war's. Mehr an Möbeln gibt's da nicht. In der Küche eine kleine Ausstattung.
3 Matratzen, das heißt, die Mutter ist
Vater,
ja nicht da, das
Mutter
gibt
ist
noch
nicht
eine Schwester.
Da. Ja, es gibt noch eine kleine Schwester, Sadie heißt die, glaube ich. Und das ist auch so eine ganz quirlige, ganz liebenswerte, die schließt du sofort in dein Herz. Nee, Amy heißt die.
Amy.
Und Und die schließt du sofort in dein Herz. Die hast du sofort gern, weil das so eine kleine ist. Die hüpft auf dem Rinnstein und die ist so ganz lebensfroh und überblickt ja gar nicht, was da eigentlich abläuft. Denn der Nitz stellt fest, die wollen baden in der Schule, also schwimmen gehen. Und der Mischer sagt, er kann nicht schwimmen gehen. Seine Badehose ist von Motten zerfressen. Also da kann er nicht hin. Also das geht gar nicht. Und dann sagt der Lehrer, naja, okay, wenn du nicht schwimmen kannst, willst, dann musst du aber einen Attest bringen. Ne? Und er bringt einen Attest von einem Urwalddoktor, irgendwie, weil er irgendwie so eine, da wir als Leser wissen, tarnen das ziemlich schnell, von einem Urwalddoktor und der wohnt in einer bestimmten Straße. Und Nitz wird rauskriegen, als er in der Straße zufällig ist, da sucht er diesen Doktor und findet den nicht. Und er wird rauskriegen, dass das alles fake ist, dass das gelogen ist, mehr also oder weniger. Also ein
gefälschtes Attest.
Gefälschtes Attest mit der Unterschrift von Mischa, damit er nicht schwimmen muss. Und der kann das nicht. Also er hat er keine Badehose, hat er wirklich nicht. Und die haben ihm auch kein Geld für eine neue Badehose. Und dieser Vater hat alles vertickt, was im Haus zu verticken war, damit er noch ein bisschen Geld hat. Der ist arbeitslos und gerät dann in einer Situation auf so eine kleinkriminelle Schiene. Und da versuchen die Kinder, ihm zu helfen und rauszuholen, als sie das erfahren. Und dann kriegen sie natürlich auch Hilfe von außen, das geht ja gar nicht anders. Das können Kinder nicht bewältigen. Ne? Aber der Nitz sagt, und das fand ich auch so gut, er hätte ihm ja eine Badehose von sich geben können. Oder er hätte ihm, als er weiß, dass der nichts hat, ne, hätte ihm ja Klamotten von sich geben können. Das geht aber nicht. Damit beschämst du den anderen, der ja bis dahin immer der Große war. Ne? Wenn du jetzt, das ist so wie Almosen oder man will das so nicht. Man ist bislang klargekommen und will auch weiter klarkommen. Dass er das irgendwann nicht mehr kann, wird dann klar durch eine ganz liebevolle, das muss man auch sagen, das Glück hat wahrscheinlich auch nicht jeder, durch eine ganz liebe Fürsorgerin, die da kommt. Denn natürlich hat diese Familie schon auf dem Schirm. Ne? Und in der einen Nacht, als der Vater eben nicht zurückkommt, da wissen die Kinder nicht mehr weiter. Und dann holen sie sich Hilfe auch bei den Erwachsenen. Mhm. Und Feuerwanzen lügen nicht. Der Nitz ist so enttäuscht, weil er denkt, das ganze Leben, das alles, was er an Mischa geglaubt hat, das stimmt gar nicht. Die Mutter übrigens ist einfach weg. Die ist nicht im Urwald und forscht. Also er hat sein Wissen aus Büchern, aus einem ganz tollen Naturkundebuch, das er hat. Und auch das verscheuert der Vater irgendwann.
Wobei, wenn du sagst, die Mutter ist nicht weg, für Mischa ist es ja so, er klammert sich ja dran für sich selbst, weißt du, das als Lüge nicht zu enttarnen, sondern für ihn ist es ja ganz wichtig, dass er sagt, die Mutter ist gar nicht weg, die ist nur nicht für immer, sondern die ist nur vorübergehend weg, die kommt ja wieder. Das ist ja für ihn...
Ja, aber die kommt natürlich nicht wieder. Ja, klar. Mhm. Das bauen Kinder sich ja auch so. Und deswegen fangen sie ja an, Dinge zu erzählen. Das macht die Stefanie Hüffler hier wirklich ganz toll, wie er eben versucht, in dieser Situation zu bleiben. Aber der Nitz ist so enttäuscht, weil das große Idol mit diesem ganzen Wissen. Und dann denkt er, es ist alles nur Lüge. Und wie kann man mich denn so anlügen? Und darüber zerbricht fast diese Freundschaft. Aber er wird schnell kapieren, dass das gar nicht anders ging, wenn man in so einer Situation ist. Und Feuerwanzen lügen nicht. Da geht eine Feuerwanze über ihren Schuh und geht weiter die Straße lang. Und daher kommt dieser Titel Feuerwanzen lügen nicht.
Von Stefanie Hüffler bei Belz und Gelberg.
Ja, dann, ab 12 würde ich denken, 12. Haben wir noch nicht gesagt. Ne?
Nee,
und auch
jetzt
ein
rutschen wir eine
Buch.
Stufe höher.
Genau.
Ja, Klassismus, ganz wichtiges Thema, das stimmt.
Ja, für Jugendliche haben wir auch noch was dabei. Und zwar von Susin Nielsen. Ich bin mal bei Susan, aber die heißt Susin. Das neueste oder das letzte Buch von ihr, Die gigantischen Dinge des Lebens, erschienen bei Urachhaus. Habe ich vorhin eigentlich bei Babel gesagt, bei welchem Verlag es erschienen ist, glaube
nein,
ich.
Nein, das können wir aber nachholen.
Nicht. Verdammt, dann holen wir das schnellstmöglich nach. Das ist bei Reprodukt erschienen. Marvel, die Geschichte vom Vater und die Gegenteilgeschichte. Und die gigantischen Dinge des Lebens bei Urachhaus.
Jetzt also Susin Nielsen ist eine Kanadierin, das genau. Heißt, es wurde auch übersetzt.
Ja, von Anja Herre. Auch das erwähnen wir gerne. Es gibt, das ist die Geschichte, ja, es ist so ein bisschen sehr amerikanisch, würde man denken, oder angloamerikanisch, so wie man das da gut macht. Es ist so eine Außenseitergeschichte. Wilbur ist, ja, ist so ein, eigentlich jemand, der es ganz schwer hat in der Schule, mit den Leuten drumrum. Er ist irgendwie nicht derjenige, der groß viele Freunde hat. Er ist ein Außenseiter. der gucken muss, wie er klarkommt. Er ist groß, er ist unsportlich. Im Orchester, in dem er spielt, spielt er halt auch kein besonders hervorragendes Instrument, sondern er ist derjenige, der ein paar Mal bei den Musikstücken Pling machen muss, weil er spielt die Triangel. Und diese Gegenspieler, den es auch gibt, der blendend aussieht, ein Megasportler ist und auch musikalisch nicht die erste Geige spielt, sondern Saxophon. Das ist derjenige, der ihn auch immer wieder quält, der auch festgestellt hat, Wilbur ist ein total blöder Name. Sehr anzüglich nennt er ihn immer Wix. Und also ist es eigentlich eine sehr aussichtslose Situation, in der dieser Wilbur aufwächst.
So das geborene Opfer.
Ja, würde man heute so sagen, du Opfer. Mhm. Und man verfolgt eben diese Geschichte mit, man verfolgt ihn mit. Ja, also Dinge, die irgendwie völlig absurd sind, dass er mit dem Nachbar, das ist Sal, ein alter Mann, an dessen Frau vor kurzem gestorben ist, geht er und mit einer seiner beiden Mütter, ja, hat zwei Mütter, geht er mit zur Aquagymnastik, wo ansonsten ja nur ältere Menschen sind und er, und da fühlt er sich irgendwie auch ganz wohl und ganz aufgehoben. Vor allem, er kümmert sich eben auch um Sal und Sal kümmert sich auch ein bisschen um ihn. Die beiden haben einfach eine prima Beziehung miteinander. Es ist auch jemand, mit dem er ja gut klarkommen kann und gut klarkommt. Und in diesem Umfeld entwickelt sich eben die Geschichte eines Austauschs zwischen dem Orchester, in dem Wilbur Triangel spielt, und einem französischen Jugendorchester, das eben dort nach Toronto, in dem die Geschichte spielt, kommt. Und da ist eben ausgemacht, dass dann immer ein Musikant kommt dann immer zu einem der anderen nach Hause und ist für die Woche, dieser Austausch ist
zu Gast.
Dummerweise hat man sich beim Namen Charlie auf einen Jungen festgelegt. Und als Charlie dann aus dem Bus steigt, ist es ein Mädchen. Und ja, so schnell findet man keine andere Lösung. Also geht Charlie mit zu Wilbur. Und ja, die beiden, wäre jetzt so einfach, die beiden finden sich super und lernen sich kennen, sondern es entwickelt sich zwischen beiden eine Freundschaft, die dann doch irgendwie ein bisschen anders ist, weil Wilbur plötzlich merkt, dass er dieses Mädchen sehr ganz attraktiv findet. Und als sie dann nach einer Woche, in der nicht zwischen den beiden jetzt so nicht viel passiert, dann nach Hause fährt, verabschiedet sich dann mit diesem Killersatz: Du bist der Bruder, den ich mir immer gewünscht habe. Was natürlich für ihn eine große Katastrophe ist. Ja, und dann steht eben etwas später dann die Fahrt nach Frankreich, nach Paris an. Und da ist das Geld auch etwas knapp bei Wilbur und seiner Familie. Und es klappt dann doch, dass er mitfahren kann, obwohl er sich erstmal vorher ja auch überlegt, da gar nicht hinzufahren. Es wird doch alles nur peinlich und alles wird nur doof und überhaupt. Und er weiß gar nicht, warum er das machen soll. Aber mit seinen Freunden, mit Sal zusammen, arbeitet man dran, aus dieser Figur, aus diesem geborenen Loser dann doch einen Siegertypen zu machen. Da gehört auch zu, dass man sich vor den Spiegel stellt und sich selber einredet, dass man es schaffen kann und ein super Typ ist. Und ja, so ein bisschen funktioniert es auch. Das wird die schönste Woche seines Lebens, wie er nachher sagt, auch wenn da noch viele Katastrophen, nicht nur vor Ort, sondern auch zu Hause,
sehr lebendig erzählt, ne?
Stattfinden. Genau. Und ja, es kommt dann doch alles irgendwie anders, als man das auch als Leser so ein bisschen erwartet. Vielleicht Andeutungen gibt es. Es ist auf der einen Seite herzzerreißend traurig, was man da als Geschichte serviert bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Entwicklung eines Jungen, der Stück für Stück doch Selbstbewusstsein tankt und für sich seine Rolle definiert, die vorher am Anfang so, wo man denkt, oh Gott, das wird ja jetzt eine traurige Geschichte. Keine richtigen Freunde, alles ist schwierig, alles ist mühsam. Aber nein, über diese Geschichte, über die vielen kleinen Episoden, über seine Freunde, seine Eltern, über Sal, über seinen besten Freund, entwickelt sich dann doch aus dieser Figur heraus was. Und der am Anfang üble Gegenspieler ist am Ende eigentlich der alleine dasteht, weil sich irgendwann seine Frechheiten und seine Unverschämtheiten auch abgenutzt haben. Und ja, dann kommt auch dieses gigantische im Leben. Man sieht da vorne so einen Dinosaurier.
Yep.
Der kommt dann auch noch ins Spiel. Es ist einfach eine unglaublich großartige Art und Weise, wie Autorin. Anscheinend ist es so ein bisschen so ein amerikanischer Touch, der da drin ist. Man Man hat irgendwie alle großen Dinge des Lebens.
Kanadischer.
Angloamerikanisch, frankoamerikanisch.
Aber soll ich dir sagen, das stört mich gar nicht oder das ist für mich gar nicht wesentlich gewesen. Gut, ihr seht das ja immer vielleicht auch noch ein bisschen mit internationaleren Augen als ich. Aber ich habe das einfach gern gelesen als Geschichte. Und übrigens dieser Dinosaurier, unter dem sie ja gerne im Museum liegen, der Cell und Air, weil sie nennen ihn Fulton oder Falten, Fulton, ne? Da liegen sie gern drunter, der gibt ihnen so Kraft, weil der so groß ist, ne? Das ist entspannend, da drunter zu liegen, hat Cell gesagt. Und so machen die beiden das dann. Und der Museumswächter lässt sie auch. Eigentlich könntest du da Ärger kriegen, wenn du unter so einem Gerippe dich hockst. Und diese Titelseite, das ist ja so ein bisschen erhaben alles, ne? Das ist ja mit so einer Folie, das Cover. Finde ich unglaublich schön gemacht. Weiß man aber auch erst denkt man, hä, wieso Dinosaurier? Klar, das wird schnell klar. Aber der Dino hat auch noch eine Triangel in der Hand und eine rote Bastenmütze, die ihm doch die Schale immer vom Kopf reißt, als er die in Frankreich immer aufsetzen will. Also das ist wirklich, wie soll ich das sagen? Das wird so ganz warm und so ganz, ja, ganz wunderbar erzählt. Klar, das sind so, weißt du, das sind so Situationskomiken. Eigentlich liebe ich ja auch Situationskomiken. Mhm. Du möchtest in der Rolle nicht stecken, aber du kannst zum Teil eben drüber lachen.
Ja, das ist immer dieser Zwiespalt, den so eine Geschichte auch trägt. Also eigentlich bist du so ein bisschen traurig, weil du meinst, siehst, oh, was ist denn das für ein geborener Loser? Der tut ja fast ein bisschen leid, aber immer wieder hast du ja auch Situationen, wo du merkst, na nee, da wird schon was draus. Der wird schon. Der wird schon. Und das trägt dich als Leser einfach wahnsinnig mit, weil du ihn ja irgendwie auch sympathisch findest. Irgendwie in seiner Art, in seiner tollpatschigen und manchmal so ein bisschen hilflosen Art und Weise ist man ja als Leser auch immer an seiner Seite und hofft sehr, dass das doch irgendwie wird es doch noch gut.
Ja, also es ist mit gut, dass Melancholie kein wirkliches, und Witz erzählt.
Ja, und wirklich, das ist auch gut gemacht von der Susan Nielsen, dass es eben nicht das Happy End ist, sonst wäre es unglaubwürdig. Also das ist wirklich wunderschön erzählt. Ich habe es mir gekauft, als du das beschrieben hast, und da habe ich gedacht, das muss ich haben. Und ich habe es in eins weggelesen und fand es großartig.
Du hast es nicht bereut.
Ich habe es nicht bereut.
Ja, dann ist es ja schon mal ein super Tipp. War schon die Frage, ist das ein Jungsbuch? Ja. Eigentlich ist das ist so ein Etikett, was man immer irgendwo draufklebt.
Will man eigentlich nicht.
Muss man gar nicht. Also ich glaube,
weißt du was? Also du könntest es auch Mädchen das heißt, du könntest. Natürlich kann jedes Mädchen, das gerne liest, dieses Buch lesen. Ist ja gar keine Frage. Man muss schon gerne lesen wollen, sonst hat es keinen Sinn. Aber jedes Mädchen. Und du hast vielleicht das ein oder andere Mehrverständnis für so einen Jungen. Und also ich glaube schon. Und der ist ja auch mit 14 so in dieser pubertären Phase, in dieser Entwicklungsphase. Das finde ich schon gut erzählt. Kann ich nicht anders sagen. Könnte Mädchen und auch Müttern übrigens helfen.
Also wer den Erzählstil von der Susan Nielsen mag, der könnte auf den Vorgängerband Optimisten sterben früher auch bei Urachhaus zurückgreifen, weil da gibt es dann eine weibliche Figur, die Petula, die Protagonistin ist. Also Nielsen bietet da viel.
Genau. Aber wir was zum Lesealter noch ab 14, 13, 14, 15, vielleicht auch 12. Also da, das ist, bietet da relativ viele.
Wir haben ein buntes Potpourri quer durch die Altersstruktur. Also wir hoffen, dass für die Zuhörer und Zuhörerinnen einiges dabei sein kann, was man unter den Gabentisch legen kann. Unter den Weihnachtsbaum und auf den Gabentisch.
Unter den Gabentisch, auch schön. Aber noch ein kleines Versteckspiel machen.
Ja, genau.
Und das Verrückte an Büchern ist, man kann die sogar im Januar lesen.
Ja. Ist das nicht toll? Ja,
man muss sie gar nicht unter den Weihnachtsbaum, man kann einfach im Januar. Auch da freut sich jede Buchhandlung, wenn noch jemand kommt und sagt, verdammt, ich habe da noch was gehört, das soll doch so ein tolles Buch sein.
Das geht auch.
Ja, hätte ich und jetzt gerne. Soll ich euch sagen, eigentlich ist es auch so, du hast jetzt gesagt, wir haben was rausgesucht und hoffen, dass für jeden was dabei ist. Ich finde, da ist für jeden was dabei. Ja,
genau, das halten wir hiermit fest. Ist für jeden was dabei.
Ja.
Birgit, es war wunderbar anregend mit dir. Es war munter. Und ganz herzlichen Dank für deine Tipps.
Soll ich euch sagen, Ralf und Stefan, es macht immer wieder ganz, ganz viel Vergnügen, bei euch in der Kinderbuchpraxis zu sein. Und wenn ihr das wollt, ich bin nächstes Jahr wieder dabei.
Na klar. Und irgendwann machen wir auch wieder mal live, müssen wir unbedingt live mal ein literarisches Trio oder Quartett.
Genau. Was immer wir hinkriegen.
Mach schon mal einen Merker in den Kalender, Kai.
Das mache ich.
Nächstes Jahr unbedingt
Birgit Schollmeier. Genau.
Buchtipps mit Birgit.
Und ganz zum Schluss, weil du jetzt sagst, Buchtipps mit Birgit. Ich werde auch einen eigenen Podcast haben. Also
ja,
da würde ich mich freuen, wenn
genau,
ihr da zuschaltet.
Genau. Wie heißt der?
Birgit packt aus.
Oh,
ja, Birgit packt. Das hätte ich doch auch gerne gehabt.
Sehr schön. Und es gibt viel zu sagen, Birgit packt aus.
Genau, und da ist immer ein Karton und in diesem Karton ist thematisch was drin und nicht nur von einem Verlag, von verschiedenen Verlagen. Und ich packe aus und sage, was es ist. Es ist einer, der sich an BuchhändlerInnen richtet und es wird um Backlist-Perlen gehen.
Mhm. Was ist im ersten Karton drin?
Im
Welches
ersten
Thema?
Karton ist das Thema Mobbing.
Das kann ich doch noch gar nicht wissen.
Doch.
So. Das haben wir schon aufgenommen und das wird schon gesendet im Januar.
So. Wann im Januar? Ab wann geht's
das
los?
Das weiß ich noch nicht. Den Termin haben wir noch nicht. Aber Januar. Einfach aufpassen, wenn man so Podcasts verfolgt, wird man auch meinen mitbekommen.
Birgit packt aus. Ja, also wir werden zuhören. Wir werden schonungslos zuhören.
Das würde mich wunderbar freuen. Ja.
Also, dann toi, toi, toi. Und
findet
noch
auch
einen
hier
schönen
bitte das richtige
Advent.
Geschenk unterm Weihnachtsbaum, das wünsche ich euch. Oder unterm Gabentisch, egal wo.
Bücher.
Und lasst es euch ganz gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen.
Absolut.
Bis dann.
Alles Liebe.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.